Ja, guten Morgen. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was mich schon eine Zeit lang beschäftigt hat und wo ich aber selber noch gar nicht so unbedingt zu einem endgültigen Schluss gekommen ist. Und jetzt ist das der Text aus der Bibel, das ist 4. Mose 22 bis Kapitel 24, das ist eine ganze Menge. So dass ich mir gedacht habe, das kann ich nicht alles vorlesen oder kann ich auch nicht von jemandem lesen lassen, das ist eine ganze Menge. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das so wie in der Kinderstunde. Ich erzähle euch heute die Geschichte und ihr seht ein paar Bilder dazu. Jetzt ist das dann natürlich nicht unbedingt immer, es kann natürlich dann nicht wortwörtlich sein, aber ich versuche mal einfach die Geschichte nachzuerzählen. Was ihr jetzt da seht, das sind so diese bunten Zelte und rechts oben in der Ecke sozusagen, das soll nämlich das Zelt Gottes sein. Also soll das Volk Israel darstellen. Und es geht heute um die Geschichte von Biliam. Kennen tut der ein oder andere, der die Bibel schon gelesen hat, mit Sicherheit Biliam. So das Bekannteste sage ich immer, lasse ich mir durch einen Esel etwas sagen. Die kommt auch dabei, aber ich wollte euch eigentlich die ganze Geschichte erzählen, weil ich finde sie schon echt interessant. Aber auch ein bisschen, sie erschließt sich auch mir noch nicht so ganz, sage ich ganz ehrlich. Was ihr hier seht, sind das ist der König von der Moabiter, das soll der in der Mitte mit dem Schwert da sein und halt seine Berater. Und das ist die Zeit, wo das Volk Israel von Ägypten ausgezogen ist und jetzt langsam in Richtung Israel. Also die sind jetzt ungefähr so in dem Bereich vom Jericho, aber auf der Seite, was heute Jordanien ist. Und die haben jetzt schon eine Menge erlebt, das Volk Israel. Sie haben häufig sogar gesagt, wir wollen durch euer Land ziehen, wenn sie also da durch unterschiedliche Gegenden kamen. Und dann hat es jetzt nämlich, die Geschichte davor ist nämlich, dass sie ein ganzes Volk geschlagen haben, die sie angreifen wollten, weil sie sie weder durchziehen lassen wollten, noch irgendwie, sie wollten sie eigentlich aufhalten letztendlich. Und der König Balak, der jetzt hier ist, der hat alles das schon mitbekommen und hat jetzt echt Schiss, weil er gemerkt hat, boah, das ist ein großes Volk, da ist eine Menge Kraft hinter und die werden uns alle vernichten, hat er gedacht. Ja, und dann haben sie sich was überlegt. Und dann mal bitte das nächste Bild. Dann hat er nämlich seine Boten zu jemandem geschickt. Ich habe also mal so in Kommentaren oder so gelesen, dass ist schon eine ganze Ecke entfernt zu einem Menschen, der hieß Biliam. Der war anscheinend in der Zeit jedenfalls sehr bekannt, weil es heißt, wen Biliam segnet, der ist gesegnet und wen Biliam verflucht, der ist verflucht. Das war einfach eine Aussage, die bekannt war sozusagen in der damaligen Zeit. Und er hat seine Boten zu diesem Biliam geschickt und hat gesagt, komm, guck dir das an, was da ist. Ich will dir viel Geld zahlen. Daran soll es nicht scheitern sozusagen. Dass du kommst und mir dieses Volk verfluchst, damit wir das denn sozusagen auch besiegen können. Ja, dann sind die also zu Biliam hin. Und der war natürlich so ein bisschen geehrt, dass der König zu ihm kommt und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe, ich bin auch bereit, eine Menge Geld zu bezahlen. Hat aber gewusst, irgendwie wohl, dieser Biliam, das, was ich sage, hat zwar Relevanz, also Gott bestätigt das, Aber er wusste, ich muss Gott erstmal fragen, was Gott möchte. Und deshalb hat er dem Boten gesagt, bleibt mal diese Nacht hier, übernachtet hier und ich will Gott fragen, was er dazu sagt. Ja, und dann hat er das gemacht in der Nacht. Und dann hat Gott gesagt, nein, du sollst nicht mit denen gehen und du sollst sie auch nicht verfluchen. Das ist ein Volk, das ich gesegnet habe und das sollst du nicht verfluchen. Dann musste er am nächsten Morgen aufstehen und den Leuten sagen, tut mir leid. Ich würde das gerne, sage ich jetzt mal so in Gedankenstrichen, ich würde das Geld zwar gerne nehmen, aber ich kann nicht. Gott hat Nein gesagt. Daraufhin mussten die dann wieder los. Dann bitte das nächste Bild. Also ja, da ist er halt dargestellt, wie er sich doch sehr über die Gaben und Spenden halt freut. Da sind dann die Boten nämlich wieder zurück zu dem König und haben ihm das gesagt. Ja, was hat der, warte mal, eins zurück. Und der König hat sich gedacht, was mache ich denn jetzt? Der will nicht kommen. Dem war da zu wenig Geld, was ich ihm gebracht habe. Und es waren nicht Leute, die sozusagen in hoher Ehre gestanden haben oder so. Also hat er andere geschickt, die angesehener waren als die vorigen Leute, die er geschickt hatte und die ihm, dem Biliam, noch mehr Geld angeboten haben. Jetzt darfst du das nächste Bild. Und wieder sagt der Biliam, bleib mal eine Nacht hier, übernachtet bei mir. Ich muss Gott fragen, was der dazu sagt. Und hat dann so auch ein bisschen, glaube ich, mit Gott versucht zu verhandeln. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, okay, geh, aber du darfst nur das sagen, was ich dir sage. Also sozusagen keine eigenen Worte finden. Und da rechts oben in der Ecke sieht man schon den Esel, der nämlich ihn jetzt begleiten wird. Ja, dann kommt nämlich jetzt die Reise mit dem Esel. Das ist vielleicht so der bekannteste Teil dieser ganzen biblischen Geschichte. Ein Mann, der auf einem Esel reitet und der Esel wird bockig. Dann weicht er auf einmal vom Weg ab. Und und dann kommt irgendwie so eine Art Schlucht oder eine Verengung und dann drückt er den Biliam ganz an die Wand sozusagen. Da wird der Biliam richtig wütend und sauer und schlägt auf den Esel ein. Und auf einmal spricht der Esel zu dem Biliam. Also Gott hat geschenkt, dass der Esel seine Sprache kann. Und dann sagt er, warum machst du das, sagt der Esel. Warum schlägst du mich? Ich habe dir sozusagen das Leben gerettet und du schlägst mich. Und da öffnet nämlich auch Gott Biliam die Augen, weil das Ganze ist geschehen, weil ein Engel sich dem Esel und damit natürlich auch Biliam im Weg gestellt hatte und die eigentlich nicht vorbeikommen lassen wollte. Und der hatte, laut dem, was in der Bibel steht, auch sogar ein Schwert in der Hand. Und wo der Biliam den Engel erkennt und sieht, fällt er letztendlich auch vor dem Engel nieder und sagt, was soll ich tun? Soll ich zurückgehen? Nein, sagt der Engel, du kannst gehen, aber bedenke, was Gott gesagt hat. Du darfst nur das sagen, was ich dir sage. Dann geh weiter zu dem, aber bedenke das. Das macht er dann und begibt sich dann mit dem Esel halt auf die weitere Reise. Und dann kommt er halt zu dem Balak, dem König der Moabiter. Und der zeigt ihm Auch das so ähnlich, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, dass ein Teil dieses Lagers von den Israeliten. Und dann sagt der Biliam, ja, dann wollen wir Gott ein Opfer bringen. Und ich werde Gott fragen, was er sagt dazu. Dazu ist der Balak ohne weiteres bereit. Also Geld, sage ich mal so, hat keine Rolle bei dem gespielt. Das war ihm wirklich wichtig. Ja, und dann bringt der König halt letztendlich die Opfer für Gott. Und der Biliam fragt Gott, was er denn jetzt sagen soll. Und dann segnet er das Volk Israel. Und dann ist der Balak völlig entsetzt und sagt, bist du noch ganz bei Sinn? Ich habe dich dafür bezahlt, dass du die Israeliten dort verfluchst. Ja, nochmal ruhig eins zurück, nicht ganz so schnell. Ist also richtig aufgebracht und sagt, das geht ja gar nicht, was du da machst. Ne? Ja, dann sagt der König, komm mal mit. Wir gucken uns die Israeliten von einer anderen Ecke an. Und dann gehen sie da wieder hin auf einen anderen Berg und schauen da rauf. Und dann sehen sie das Lager der Israeliten von einem anderen Blickwinkel. Und dann sagt der Biliam nochmal, ja, dann bring mal Opfer und ich werde mit Gott reden, was er denn dazu sagt. Und es passiert wieder dasselbe. Dann kommt das dritte Mal, jetzt darfst du nochmal weiter blättern. Der zeigt ihm wieder das Volk Israel. Und dann sagt der Biliam wieder, bring mal Opfer für Gott und ich will nochmal Gott fragen. Und Gott sagt wieder, nein, das ist ein gesegnetes Volk. Und Biliam spricht den Segen Gottes über dieses Volk aus. Und das macht den König natürlich völlig erbost, weil das so sozusagen seine Hoffnung war, dass er da irgendwie das Volk Israel beherrschen könnte, wenn er denn sozusagen einen Fluch oder wenn er die irgendwie schwächen könnte. Ja, und dann segnet eben halt Biliam letztendlich sogar noch das Volk Israel und spricht eine Menge über sie aus. Das ist mit Sicherheit sehr interessant zu lesen. Das Komische sozusagen in diesem Text von 4. Mose 22 bis 24 ist, dass zwischendurch kommen einige Gebote oder Anweisungen Gottes an das Volk Israel. Und erst dann zum Schluss kommt nämlich jetzt dann sozusagen das Ende. Jetzt darfst du mal die letzte Folie zeigen. Die letzte Folie. Das Schlimme eigentlich an Biliam in dem Augenblick ist, dann sagt er nämlich zu dem König, es gibt schon noch eine Möglichkeit, das Volk Israel dort zu besiegen. Und zwar musst du die nur einfach von Gott wegbringen. Und das da hinten die drei Frauen, die symbolisieren das, sage ich mal so, was nämlich damals ja auch nicht unüblich gewesen ist. Das war sozusagen religiöse Prostitution. Also dass Frauen dort halt dann in einem Tempel irgendwie waren, dann haben die Leute irgendwelche Götter angebetet und zwar eben diese in dem Augenblick da diese Götter von der Moabiter, muss ja zugeben, den Namen des Gottes Petior oder so ähnlich war das, glaube ich, aber der ist ja jetzt auch nicht so von Wichtigkeit. Und dazu gehörte eben auch letztendlich, dass da Prostitution mit dabei war und dass sich dann auch die Israeliten mit einigen Frauen der Midianiter eingelassen haben, um dann deren Götter anzubeten. Und das hat das Volk letztendlich auch sehr geschwächt. Da kommt nämlich eine Zwischengeschichte, mit der dann Biliam nachher nicht mehr so viel zu tun hat. Dabei, dass die deshalb bestraft werden, auch von Gott, also sprich das Volk Israel. Aber letztendlich die Moabiter sind besiegt worden von den Israeliten. Das hat ihn mindestens all die Tätigkeiten und Dinge, die der König versucht hat, um Gott da auf seine Seite zu kriegen, haben ihm nichts genützt. Das war eigentlich so die Sache. Und das, was mich an diesem Text dann angesprochen hat, ist eigentlich, man bedenke, der hat dreimal Opfer gebracht zu Gott. Der hatte, also der König, muss man, wenn man das positiv ausdrücken will, muss man sagen, hatte der König schon, hat sehr zielstrebig gearbeitet. Er hat immer wieder versucht, eigentlich Biliam, Gott, irgendwie sozusagen auf seine Seite zu kriegen, aber letztendlich seinen Willen durchzusetzen. Und das, was mich an dem, und deshalb, was mich an dem Text in der Bibel dort so ein bisschen, wo bei mir selber auch Fragen offen bleiben, ist, einerseits, dieser Biliam gehört nicht zum Volk Israel. Ne, der hat, das habe ich in einem der Kommentare gelesen, dann auch, das dürften so circa 20 Tagesreisen von dieser Ecke dort entfernt gewesen sein, wo der Biliam letztendlich gewohnt hat, nämlich irgendwo im Assyrischen Reich. Und da kommt noch ein Bild, da habe ich mal die Geografie ein bisschen versucht darzustellen, damit man weiß, wo wir uns geografisch sozusagen aufhalten. Hast du das noch? Das ist ein Foto von einem PGL. Da zeigt man, wo also Moab ungefähr gelebt hat, wo die Midianiter gelebt haben und die Umgebung halt. Das ist, wenn ihr die Karte so ein bisschen kennt, ist das halt noch über den Jordan, über den Jordan drüber hinweg im heutigen Jordanien dieser Bereich halt. Und da wollten halt die Israeliten durchziehen, weil es hatte die eigentliche Eroberung von dem heutigen Beit Israel hatte damals eben zu der Zeit noch gar nicht stattgefunden. Das war noch davor. Es war ja auch Mose noch beim Volk, der durfte ja auch dann gar nicht mit dabei sein. Also dieser Biliam, muss ich sagen, hat mir in dem Sinne dann Fragen für mich selber dargestellt auch. Gibt es Dinge, wo ich Gott versuche zu überreden? Oder auch dieser Balak, wo ich eigentlich weiß, was Gott möchte, aber wo ich meinen eigenen Willen durchsetzen will. Und das ist so die Frage, die ich an mich und an uns heute vielleicht auch damit stellen möchte, die wir uns stellen. Denn was ja interessant ist, der wusste, was Gott wollte. Das ist ja, ich meine, gut, manchmal sind wir ja noch unsicher, wissen wir vielleicht noch nicht mal unbedingt genau und fragen Gott, ne? Da hat Gott zu dem geredet. Wahrscheinlich in Träumen, weil das ja immer wieder auch nachts war, wenn die Leute da zu ihm kamen und er sagte, am nächsten Morgen sage ich euch, was Gott gesagt hat. Also so gesehen ja jemand, der Gott wirklich real erfährt in seinem Leben, der hört, was Gott sagt, der aber letztendlich nicht das tut, was Gott sagt. Also diese Story so nach dem Motto, ja, jetzt gehen wir mal auf eine andere Ecke und gucken uns dieses Volk Israel von einem anderen Blickwinkel an und dann verfluche sie. Da habe ich mich dann gefragt, agiere ich manchmal selber auch so, dass ich Gott dann irgendwie sage, ja, jetzt gucken wir uns das mal von einer anderen Seite an. Kannst du dann immer noch dasselbe sagen oder so? Das ist, finde ich, also einerseits, wenn ich so diese Lebenseinstellung, würde ich ja schon fast sagen, die dieser Biliam hat, wenn ich mir die anschaue, dann frage ich mich, Gott, warum hast du überhaupt mit dem geredet? Wenn der so letztendlich egoistisch und nur auf sich bedacht ist halt, dass das, aber Gott hat zu ihm geredet, das ist so ein Punkt, wo ich einfach mal sagen muss, das ist so. Ne? Auch wenn mir das unverständlich erscheint. Aber andererseits ist es auch eine große Gefahr. Wenn ich jetzt sage, Gott redet zu mir, und ich nicht das tue, was er sagt, oder letztendlich dazu sozusagen auch gegenarbeite sogar, dann stehe ich in größerer Verantwortung, als wenn ich erstmal nicht unbedingt so richtig weiß, was Gott möchte. Von daher denke ich mir, die Frage, die ich mir selber dabei stellen muss, ist, wenn ich Gottes Reden hören möchte, bin ich auch bereit und bin ich auch willig, das zu tun, was Gott will. Also das ist für mich jedenfalls ein ganz wichtiger Aspekt aus dieser Geschichte, die trotz allem, sage ich mal, schon noch Fragezeichen für mich da irgendwie mit hineinbringen. Aber ja, und letztendlich, um vielleicht jetzt nochmal auf die Geschichte von Bileam zurückzukommen, die Israeliten ziehen ja dann sozusagen immer näher ran an das heutige Israel. Und nachdem die Moabiter dann geschlagen wurden, kamen dann die Midianiter. Und anscheinend haben die auch irgendwie, die Midianiter und die Moabiter, erstens wohnten die wohl auch relativ nah beieinander sozusagen oder grenzten aneinander. Und jedenfalls hat er mit denen auch kooperiert. Und bei der Eroberung letztendlich von der Midianiter steht dann drin, dass Bileam auch gestorben ist. Und das Interessante ist halt letztendlich, dass es der Bileam ist sozusagen in der Bibel gar kein Unbekannter. Also er wird einerseits im Alten Testament dann unter den Propheten nochmal erwähnt, aber auch im Neuen Testament, sodass man sagen muss, der hat schon irgendwie eine nicht unbedeutende Position gehabt irgendwie, weil der Petrus beschreibt von dem, der Judas schreibt vom Bileam und auch in der Offenbarung wird vom Bileam geschrieben. Und was dann noch für mich noch ein sehr, sehr interessanter Bibelvers ist, dass es in 4. Mose 24, Vers 17 steht, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Wenn ihr mich vorher gefragt hättet, hätte ich diesen Satz nie Bileam zugeschrieben. Der ist uns vielleicht dem einen oder anderen sozusagen aus der Weihnachtszeit bekannt. Da ist er, glaube ich, ein sehr beliebter Vers. Und es wird auch Man kann jetzt auch überlegen, was das wirklich bedeutet, weil aus der Weihnachtszeit deshalb, weil es einige Ausleger gibt, die sagen, was er da beschreibt, das hat mit Jesus zu tun. Andererseits, sage ich mal, was danach kommt, also nach diesem Satz, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, da kommt nämlich letztendlich das Gericht Gottes über die Völker, über Midian, über Moab, über die Edomiter und so weiter, wo ich sage, das hat aber jetzt dann, also das Nachfolgende hat dann mit Jesus gar nichts mehr am Hut. Aber interessant, dass dieser Bileam, der ja eigentlich für mich jetzt, sage ich mal so, eher Negativ-Touch hat, solche Aussage getätigt hat. Und eben auch den Ausspruch, den ich vorhin ja schon gemacht habe, ist, für unser Leben oder für das, was wir jetzt erleben, in unserer jetzigen Zeit, bin ich bereit, durch einen Esel Gottes Wort zu hören. Vielleicht bin ich heute euer Esel, ich weiß es nicht. Aber ich muss mir die Frage ja selber stellen. Wenn ich hier was sage, dann kann ich mich ja da nicht ausklammern. Von daher muss ich mir die Frage letztendlich auch immer selber stellen. Weil ich ja selber auch gerne so, ich lasse mir natürlich in Anführungsstriche gerne was sagen von Leuten, die gebildet oder intelligente Worte sagen, aber lasse ich mir auch was von jemandem sagen, den ich nicht so hoch achte. Na? Letztendlich kann Gott durch jeden Menschen sprechen, darüber sollten wir uns auch klar sein. Wir müssen es dann prüfen. Das heißt nicht, dass Gott durch jeden Menschen spricht, aber ich muss es prüfen. Ja, das ist so mein Fazit aus diesem Bibeltext. So, und da ich vorhin vom Kindergottesdienst gesprochen habe, ja gut, da hinten sitzen noch zwei, die ja auch bei mir im Kindergottesdienst waren. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt mal dran nehmen soll. Nee, ich nehme andere Leute, keine Angst. Was nämlich dann im Kindergottesdienst auch kommt, dann wollen wir mal gucken, wie viel haben wir denn von dem Text behalten oder von der Geschichte behalten. Ja, da wäre nämlich die erste Frage. Was war Biliam für eine Person? Eine wichtige Person, ja. Eine zwielichtige Person ist er auch, ja. Ein Prophet, ja, war er auch. Also ich denke mir, jede Antwort war bisher auch richtig halt. Kein Israelit stimmt auch, ja. Wie hieß denn der König der Moabiter? Balak, jawohl, gut, ihr habt aufgepasst. Wovor hatte Balak Angst? Vor den Israeliten, jawohl. Was sagte Bilian den Boten von Balak, als sie zu ihm kamen? Gut, ich wollte hören, ich muss Gott fragen vor allen Dingen, das war die entscheidende Aussage da, ja. Was sagte Gott zu Bilian beim ersten Mal zu dieser Frage? Wie bitte? Geh nicht mit ihnen, ja. Ja, gut, also ich bin zufrieden, sage ich mal so. Ihr habt die Geschichte, die ich erzählt habe, doch einigermaßen gut behalten. Ja, das ist, wie gesagt, eine interessante Story, finde ich. Und ja, das Entscheidende an dieser Story, denke ich mir, ist wirklich, lasse ich Gott zu mir reden, erstens. Und zweitens, dass das viel Wichtigere ist, bin ich bereit, das zu tun, was Gott sagt. Ja, das hat er gesagt. Weil er ja eben eigentlich im Auftrag des Königs was anderes sagen sollte. Ne? Der König wollte, dass Bilian das Volk Israel verflucht. Aber das... Nochmal, das habe ich akustisch... Also nicht direkt, muss man sagen. Ich wiederhole die Frage vielleicht nochmal, weil die auch sonst nicht jeder. Also die Frage war, hat Bilian eine Strafe von Gott bekommen? Ja, also er ist nicht direkt bestraft worden von Gott. Er hat sie nicht verflucht. Er hat zwar Gott versucht, immer sozusagen auf seine Seite zu kriegen, um den Befehl des Königs da sozusagen oder den Wunsch des Königs zu erfüllen und damit auch Geld zu bekommen. Aber er hat letztendlich Israel gesegnet, ja. Wenn man das liest, was er über die Segnungen Israels schreibt, dann war das eben nicht das, was der König hören wollte. Ne? Er sagt sogar in einem, das fällt mir gerade noch ein, in einem dieser drei, das waren ja drei Ereignisse letztendlich, wo dreimal versucht wurde nach dem Motto, dass Bilian jetzt das Volk irgendwie verflucht. Und dann sagt der Balak, sagt nämlich dann, also wenn du sie schon nicht verfluchst, dann musst du sie ja auch noch segnen sozusagen. Ne? Also das hat ihm ja natürlich gar nicht gepasst. Er hat ja genau das Gegenteil eigentlich getan von dem, was sich der Balak gewünscht hatte gegenüber dem Volk Gottes. Aber bestraft worden ist, würde ich sagen, Bilian in dem Sinne, dass er in einem nachfolgenden Krieg, den das Volk Israel mit den Midianitern hatte, dann auch den Tod gefunden hat. Da muss er wohl dann, weiß ich nicht, entweder war er gerade in dem Land oder wie das so genau beschreibt die Bibel das da nicht. Aber da hat beschreibt also aber eindeutig, dass er da gestorben ist halt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die, na klar, wir wünschen uns eigentlich, wenn da so jemand eindeutig etwas tut, was Gott nicht möchte, dann sollte doch Gott punktum auch eine Bestrafung sozusagen durchführen. Ob das jetzt der Tod sein muss oder was auch immer, aber das hat jedenfalls, so wie ich das verstehe, in dem Textfluss, den man da lesen kann, hat das eine Zeit lang gedauert, dass er dann sterben musste. Ja, wobei, ich denke mir mal, Gott genau wusste, wie anfällig sozusagen Biliam war, den Wunsch des Königs zu erfüllen. Ne? Und ich denke mir mal, diese Story mit dem Esel und dem Engel, die ist auch deshalb passiert, weil Gott nochmal ganz deutlich zeigen musste, du darfst nichts anderes sagen als das, was ich dir sage. Ne? Das musste der Biliam, denke ich mir, da sozusagen auch schmerzhaft beigebracht bekommen halt. Ja, ja. Gut, das war mein Teil der Predigt heute. Ich bete nochmal zum Abschluss meiner Predigt. Ja, Jesus, ich möchte mich selber genauso unter diese Geschichte stellen und daraus lernen, wie wir das alle tun, Herr, sollten, machen, Herr. Hilf, dass wir nicht nur hören, was du sagst, sondern das tun, was du sagst. Und das vor allen Dingen, denke ich mir, auch mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit unserem ganzen Sein. Und nicht, wie das hier deutlich, denke ich mir, rüberkommt, auf das Geld schielen oder die Ehre und die Anerkennung, sondern dass wir danach trachten, dass du Ehre bekommst und du Anerkennung bekommst, denn dir gebührt diese Ehre, Herr. Amen.